Ja, mich freut es heute, hier bei euch sein zu dürfen, mit ganz vielen anderen Leuten. Das war wirklich nicht so geplant. Wir waren zu fünft unterwegs und plötzlich waren wir mehr. So ist es gekommen. Ich stelle mich einmal kurz vor. Ich bin Simon Pauls, bin 24 Jahre alt, studiere in Beatenberg am SBT. Weiß nicht, wer schon mal von euch in Beatenberg war, wahrscheinlich wohl bekannt. Genau, ich komme aus Deutschland, genauer die Ecke Bielefeld. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist wahrscheinlich ganz der Norden von hier. Bin seit 2016 mit Jesus aktiv unterwegs, komme aus Russlands deutschen Kreisen. Weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Da oben ist eine riesige Fraktion an Russlandsdeutsche. Genau, mein ganzes Leben oder wie das bei mir kam, dass ich mit Jesus angefangen habe zu leben, hat auch mit Jüngerschaft zu tun, worüber ich heute auch reden will, was mein Herzensanliegen ist. Und ich jetzt einfach Theologie studieren darf, obwohl mein Leben früher bestand aus Internet und Lügen, bevor Jesus in mein Leben eingriff. Ich habe mit eurem Pastor Robby geredet. Robby hat mich mal angeschrieben. Da war ich zu der Zeit im Praktikum in einer Gemeinde in Deutschland. Und er hat mir gesagt, dass das Thema Jüngerschaft euch auf dem Herzen liegt. Und das hat mich echt gefreut. Weil ich glaube, das ist ein sehr vernachlässigtes Thema. Ich glaube, dass wenig darüber geredet wird und noch weniger, dass dieses Thema praktiziert wird. Ich hoffe, dass dein Herz heute anfängt, Feuer zu fangen. Feuer zu fangen für Jüngerschaft. Feuer zu fangen, Gottes Auftrag danach zu kommen. Ich weiß noch damals, als ich 16 war ungefähr, ich habe so mein Leben mit Jesus gelebt, nicht viel gewusst, einfach meine Bibel gelesen, ein paar Bücher gelesen. Und dann kamen Menschen in meinem Leben, denen ich bis heute sehr, sehr dankbar bin, die Jüngerschaft mit mir gemacht haben, so, dass ich das letztendlich später an andere weitergeben durfte. Und ein Kreislauf entsteht, wie wir heute in der Bibel sehen werden. Ich bin christlich aufgewachsen, aber nicht wirklich christlich erzogen worden. Ich habe christliche Werte bekommen, aber nicht wirklich sie verstanden, erklärt und gelebt bekommen. Und ich weiß aus Gesprächen, dass es vielen in meiner Generation genauso geht. Bis sich Menschen mir angenommen haben, was dieser Weg der Jüngerschaft ist. Und dieser Weg geht so weit, dass ich jetzt bereit bin, Pastor zu werden, um andere Leute zu prägen. Und hier sitzen viele Leute, die Pastoren werden wollen, die bereit sind, sich zu investieren in eine weitere Generation. Und ich denke, wir können es dadurch erreichen, dass unsere Gemeinden wachsen, dass wir mehr Pastoren, Missionare aussenden können, wenn wir Jüngerschaft leben, wenn wir Jüngerschaft in unseren Kreisen leben. Was passiert, wenn wir keine Jüngerschaft leben? Ich habe damals mein Theaterstück mitbekommen, das auf einen Song von Casting Crowns, ich weiß nicht, wem das was sagt, das ist eine christliche Lobpreisband, in Amerika aufgebaut war. City on the Hill heißt dieses Lied. Und es ging in diesem Theaterstück darum, wie ein König in seinem Reich geherrscht hat und alle Menschen haben diesen König geliebt, ihn bejubelt, sich gefreut. Was haben wir nur für einen guten König? Gerne wollen wir ihm dienen, gerne wollen wir Steuern zahlen. Und dieser König starb und dieses Reich fing nach und nach an zu brechen. Die Bauern zogen aus, weil alles schlecht wurde. Die Kämpfer, die Poeten, die Musiker, die Tänzer, alle Leute verschwanden. Und du sitzt in diesem Stück, schaust dir das an und fragst dich so, was ist der Grund? Was ist der Grund, dass Leute plötzlich abziehen? Und du denkst die ganze Zeit, du suchst nach diesem Fehler, bis irgendwann mal die Pointe dieses Stückes ist, ja, der König war gut, aber er hat sich nicht um Nachwuchs gekümmert. Er hat niemanden das, was er wusste, diese Weisheit, die er hatte, die hatte er nicht weitervermittelt an die nächste Generation. Es gab keinen Nachfolger, niemand konnte nach ihm so regieren wie er. Und irgendwie hat mich das bewegt, weil ich glaube, dass es in unseren Gemeinden genauso ist. Genauso ist es, wenn wir keine Jüngerschaft machen und unsere Gemeinden können jetzt noch so gut laufen, wie sie wollen. Wenn wir nicht in die Generation von morgen investieren, dann denke ich, haben wir ein riesiges Problem und wir werden auch ein böses Erwachen haben. Ich will Jüngerschaft mal mit so einem Werkzeug vergleichen. Stellt euch vor, Gott hat uns einen Werkzeugkoffer als die Gemeinde gegeben. Und es gibt ein Werkzeug, das vielleicht klemmt, das da rostet, das verstaubt. Und das ist Jüngerschaft. Das ist Jüngerschaft in vielen Gemeinden und aus vielen Gesprächen höre ich das. Mein Thema ist heute Jüngerschaft, eine junge Herausforderung. Und ich will gerne noch zum Anfang beten. Ich will gerne noch zum Anfang beten, dass Gott unsere Herzen öffnet. Vater, danke. Danke, dass du deine Gemeinde zurüsten willst. Danke für diese Gemeinde hier in FEG Bern. Und ich bitte dich, dass du von jedem Einzelnen die Herzen öffnest. Gott, wir brauchen dich. Wir schaffen das nicht alleine. Und wir bitten dich einfach, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort, dass wir verstehen, was du in Jüngerschaft reingelegt hast und dass du uns hilfst, dein Wort besser zu verstehen. Jesus, bitte hilf mir, bitte stell mich zur Seite und lass dein Wort machen und reden. Darum bitte ich dich einfach. Danke Gott, dass du hier bei uns bist. Amen. Mein Wunsch ist es heute Morgen überhaupt nicht, dich zu ermutigen. Bitte, ihr werdet das vielleicht ein bisschen sehen, wir Deutsche sind ein bisschen direkter und auch im Predigen vielleicht. Aber das ist nicht mein Wunsch, heute einfach dir 100 Bibelverse an den Kopf zu werfen und zu sagen, so jetzt lass uns anfangen, sondern ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen, meine Generation, die Gemeinde von morgen durch die Augen Gottes zu sehen. Dass wir einen Blick wie Jesus bekommen. Einen Blick für diese Generation, die da draußen am Heranwachsen ist und die auch in eurer Gemeinde am Heranwachsen ist. In Matthäus 9, 36 heißt es, als er Jesus, die Volksmenge, sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie müde und erschöpft waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die keinen Hirten haben. Das hier sollten wir von Jesus lernen. Jesus sieht und fühlt mit den Menschen seiner Zeit. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und sieht da diese Herde an Menschen, die so hirtenlos ist, so orientierungslos ist. Auch wir sollten uns unserer Generation annehmen. Wir sollten uns der nächsten Generation annehmen. Ich wünsche mir, dass wir das hier erleben. Wir leben in einer Zeit, in der jeder auf das eigene schaut. Mein Konto, mein Haus, meine Familie, meine Feiern, meine Kinder, mein. Ich kenne das so gut bei mir selbst, purer Individualismus. Das, was die Bibel uns gibt, sie will, dass wir gemeinschaftlich leben. Sie will, dass wir unser Individualismus ablegen und wieder zusammenleben. Ich freue mich so sehr, dass diese Predigt hier bei mir gerade durch Gemeinschaft entstanden ist. Ihr wisst gar nicht, wie ich gestern saß in meinem Zimmer und gedacht habe, Jesus, ich muss morgen predigen. Bitte hilf mir. Und dann kamen zwei Brüder, die mit mir gebetet haben, die mir geholfen haben. Und ich plötzlich verstanden habe, ja genau das ist doch, worüber ich predigen will. Dass wir miteinander uns gegenseitig helfen. Die Frage, die Gott uns heute stellen will, siehst du die Menschen um dich herum? Siehst du die Menschen um dich herum? Ist dein Herz weich für die Menschen um dich herum? Siehst du ihre Erschöpfung? Ständig irgendetwas oder irgendjemand hinterherlaufen zu müssen? Drei Punkte wollen wir heute durchgehen. Erstens, wieso brauchen wir überhaupt Jüngerschaft? Zweitens, was ist eigentlich Jüngerschaft? Und drittens, ganz praktisch, wie beginnen wir mit Jüngerschaft? Ich habe heute nicht diesen Anspruch, dieses Thema voll auszuschöpfen, sondern ich will einfach nur die Notwendigkeit davon zeigen. Und ich hoffe, wenn du am Ende verstehst, einfach nur, wow, Jesus hat uns das Tool der Jüngerschaft gegeben und das sollen wir irgendwie anfangen. Und wenn ich auch überhaupt nicht weiß, wie das geht, will ich einfach nur anfangen, dafür zu beten, dann hast du schon alles verstanden, was ich heute sagen will. Wieso brauchen wir überhaupt Jüngerschaft? Ich will euch einmal ein bisschen in den Ist-Zustand meiner Generation reinnehmen. Wir leben in einer Zeit, oder meine Generation lebt in einer Zeit, wo diese Dinger unser täglicher Begleiter sind. Wir machen alles da drauf. Also unser ganzes Leben liegt quasi da drauf. Und eine Vielzahl meiner Altersgenossen ist süchtig nach diesen Dingern. 6 bis 8 Stunden Bildschirmzeit ist völlig normal und wird gesellschaftlich auch akzeptiert. Einfach damit ihr eine Vorstellung habt, viele Leute, die draußen im Leben nicht viel taugen, bauen sich hier ihr Leben auf. Und wenn es schwer wird da draußen in ihrer Beziehung, in ihren Freundschaften, dann flüchten sie hier rein. In alles Mögliche. In Spiele, Games, Serien, Filme, Social Media, du kannst überall hinflüchten. Wir beherrschen schon lange nicht mehr die Medien, sondern die Medien beherrschen uns. Und wenn ich meine Generation beschreiben müsste, einfach nur, damit ihr so ein bisschen einen Einblick bekommt, wir haben eine Auswahlmöglichkeit wie noch nie, überall wo wir sind und trotzdem sind wir überforderter und orientierungsloser als je zuvor. Wir sind genau das, was Jesus sagt, wir sind diese hirtenlosen Hirten, die hirtenlose Herde, die rumläuft und nach Orientierung sucht. Beziehungen und Freundschaften halten nicht mehr lange, Verbindlichkeit gibt es nicht mehr. Und ich könnte noch so viel sagen. In Deutschland gibt es jedes Jahr ein Jahr, ein Jugendwort des Jahres. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Die Jüngeren kennen das. Und ein Wort, das immer wieder auf dieser Liste auftaucht, ist der Begriff Lost. Lost kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie verloren sein, orientierungslos. Und ich glaube, unsere Generation beschreibt das sehr gut. Wir sind lost. Wir sind lost ohne Jesus. Wir sind lost ohne Vorbilder, ohne Väter und Mütter im Glauben sind wir lost. Und ich will überhaupt keine Schwarzmalerei machen, bitte versteht das. Es ist nicht alles schlimm, hoffnungslos und morgen ist das Weltende. Nein, überhaupt nicht, sondern das ist eine Herausforderung unserer Zeit. Und Gott will uns helfen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Was hat Jesus jetzt zu unserer Zeit zu sagen? Jesus spricht allumfassend, weltweit und immer noch aktuell mit seinem Missionsbefehl in unsere Zeit. Zu seiner Gemeinde, zu seinen Jüngern und letztendlich heute zu dir. Ich lese aus Matthäus 28, 18 bis 20 die Verse. Matthäus 28, 18 bis 20 die Verse, ich habe es auch an die Wand geworfen. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach zu ihnen, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis an das Ende dieser Welt. Am Ende von Jesus seiner Zeit auf der Erde gibt er seinen Jüngern noch einmal einen Auftrag. Und ihr kennt diesen Missionsbefehl, sogenannter Missionsbefehl oder auch Taufbefehl. Aber weißt du was, das hier ist auch ein Jüngerschaftsbefehl. Das hier ist ein Jüngerschaftsbefehl, dass wir rausgehen sollen und Menschen zu Jüngern machen. Genauso wie die Gemeinde den Auftrag zur Evangelisation und zur Taufe hat, was wahrscheinlich hier niemand verneinen würde, genauso haben wir den Auftrag, Jünger zu machen. Jesus geht sogar noch weiter. Er sagt in diesem Text, Evangelisation und Jüngerschaft gehen Hand in Hand. Du kannst die Sachen nicht voneinander trennen. Wir dürfen das nicht voneinander trennen. Im Griechischen ist es sogar hier, dass der einzige Befehl ist, Jünger zu machen und dieses Taufen und zu lehren einfach dazugehört. Ich weiß nicht, wem Grammatik was sagt. Hauptsatz Jünger machen, Nebensatz Taufen und Lehren. Es hängt miteinander zusammen. Es ist nicht unser Auftrag, einfach nur zu evangelisieren und dann sich zu freuen, wenn Leute zum Glauben kommen und dann so, okay, Hammer, jetzt seid ihr mit Jesus unterwegs, herzlichen Glückwunsch, jetzt seht mal zu, hier habt ihr eine Bibel, hier habt ihr ein Gebetstagebuch, fangt mal einfach an, sondern es ist unser Auftrag, diese Leute anzuleiten, ihnen zu helfen, unterwegs mit ihnen zu sein. Und leider bleiben wir oft da stehen. Ich habe gestern eine Umfrage bei Instagram gemacht, was mich schon schockiert hat. Auch wenn das nicht so ein großes, aussagekräftiges Ergebnis ist, würde ich schon sagen, 100 Leute haben abgestimmt und ungefähr 65 Leute davon oder 70 Leute haben gesagt, dass sie keinen Mentor haben, dass sie niemanden haben, der sie im Glauben prägt. Und wisst ihr, mich beschäftigt das irgendwie. Mich beschäftigt es irgendwie. Das sind Leute, die nicht, also natürlich sind auch ein paar Leute dabei, aber ich habe einfach mal geguckt, ich kenne die Leute, ich weiß, dass sie in sehr guten Gemeinden unterwegs sind und trotzdem haben sie niemanden, der sich um sie kümmert. Ich beobachte schon seit einiger Zeit immer mehr, wie das Christentum heutzutage immer oberflächlicher wird. Zahlen und Statistiken ist fast nur noch das Entscheidende. Und es wird von Erweckung gesprochen, wo einfach eine Konferenz stattfindet und mehrere Leute die Hände heben. Ich sehe es immer wieder auf Social Media. Es gibt so viele Christen da draußen, junge Christen, die alles Mögliche mitziehen und sich von allem Möglichen mitreißen lassen, weil sie keine Väter und Mütter im Glauben haben. Weil sie kein Fundament für ihr Leben haben. Und genau das wollte Jesus bereits vorbeugen. Deshalb gibt er uns diesen Auftrag. Er gibt uns den Auftrag, hinauszugehen, Jünger zu machen, taufen und zu lehren. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass dieses Taufen und Jünger machen, du kannst es nicht voneinander trennen. Du kannst es nicht voneinander trennen. Lehren bedeutet hier, oder Jünger machen, kann an dieser Stelle bedeuten, Menschen anzuleiten, nach Gottes Willen zu leben und das in allen möglichen Bereichen. Im Bereich der Familie, der Ethik, der Evangelisation, der Sexualität, der Gemeinde, im Job. Wir brauchen Anleitung. In Sprüche gibt es so viele Verse, sinngemäß gibt es da einen Vers, den mag ich immer wieder in unseren jüngeren Kreisen zu zitieren. Wenn dumm mit dumm zusammen zu tun hat, dann kommt dumm dabei raus. Und deswegen sagt Salomo, der Sprücheschreiber, umgib dich mit weisen Leuten. Umgib dich mit älteren Leuten, von denen du lernen kannst. Und das sage ich ganz besonders an unseren jungen Leuten, wo ich mich auch zuzähle. Ey, wir müssen uns wieder mit älteren Leuten umgeben. Wir dürfen nicht in unseren Gemeinden nur unter uns Jungen bleiben. Das geht nicht. Wen meint Jesus hier beim Missionsbefehl? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Er meint hier keine Elite. Er meint hier nicht Petrus und Johannes. Guck mal, ich habe einen ganz besonderen Auftrag für euch. Ihr dürft Jünger machen, weil ihr habt die Fähigkeit dazu. Ich habe gesehen, ihr könnt lehren. Nein, sondern er sagt, das ist unser Auftrag als weltweite Gemeinde. Es ist unser Auftrag. Es ist nicht der Auftrag von Bibelschulen, Jüngerschaftsprogrammen, irgendwelchen Seminaren. Nein, du, ich, Gemeinde, wir. Wir haben den Auftrag, hinauszugehen und Jünger zu machen. Und was ist der Grund? Was ist der Grund, wieso wir Jünger machen sollen? Weil Jesus es selbst so gemacht hat. Wenn Jesus nicht Jünger gemacht hätte, dann hätten wir niemals dieses Wort heute. Jesus hat nicht einfach so gesagt, so Leute, bevor ich für euch am Kreuz sterbe, schreibe ich euch mal eine Bibel. Und dann habt ihr hier ein Buch, ich ziehe mich zurück, ich will Gemeinschaft mit meinem Vater haben und ich schreibe für euch dieses Buch und dann, nein. Jesus hatte 12 Leute mit dem unterschiedlichen Temperament, aus unterschiedlichsten Berufen und er hat in sie hinein investiert. Er war mit ihnen unterwegs. Er war mit ihnen unterwegs. Kümmerte sich um diese Menschen. Wieso brauchen wir also Jüngerschaft? weil es das Mittel ist, um Gottes Reich zu bauen. Und nicht einfach nur zu bauen, sondern nachhaltig auch zu prägen. Heutzutage spricht man über so viel Nachhaltigkeit, aber beim Reich Gottes vernachlässigen wir das so oft. Wir leben im Hier- und Jetzt-Moment und vergessen manchmal, was die Zukunft bringen wird. Jetzt habe ich viel über Jüngerschaft geredet, aber was ist überhaupt Jüngerschaft? Was ist überhaupt Jüngerschaft? In der Bibel finden wir immer wieder das Prinzip, sich um jemanden zu kümmern, jemanden in sein Leben mit reinzunehmen, jemanden geistlich anzuleiten, für jemanden Vater zu sein und zu werden oder auch Mutter. Leben und Lehre gehören zusammen in der Jüngerschaft. Wenn wir über Jüngerschaft reden, dann meinen wir nicht einfach so, so jetzt treffen wir uns zum Bibellesen, beten, evangelisieren und dann haben wir Jüngerschaft. Nein, Jüngerschaft bedeutet, jemanden in mein Leben reinzunehmen. Es bedeutet, dass Leben und Lehre zusammenkommen. Jüngerschaft ist gemeinschaftliches, christliches Leben. So wie Gott sich das gedacht hat. Es gibt viele Beispiele für Jüngerschaft in der Bibel. Wir haben jetzt nicht die Zeit, alle durchzugehen. Aber vielleicht ist es ja schon mal aufgefallen, Mose prägt Josua, Elia prägt Elisa, Jesus seine Jünger, Paulus prägt Timotheus. Immer wieder sehen wir, dass Männer Gottes sich um andere Leute gekümmert haben. Bei Jesus sehen wir das genauso. Vielleicht ein gutes Bild, um Jüngerschaft ein bisschen zu veranschaulichen. Stell dir vor, wir sind auf dem Berg unterwegs und auf dem Berg, keine Ahnung, nehmen wir mal Stockhorn. Und da oben steht Jesus auf dem Berg und er ruft uns alle runter, Leute, werdet so wie ich. Und jetzt ist da ein junger, neu bekehrter Mensch, der steht vor diesem Berg, er sieht Jesus und fragt sich, wie soll ich das nur schaffen? Wie soll ich das nur schaffen? Und jetzt kommt Jüngerschaft ins Spiel. Da gibt es den Reiseführer. Der Typ, der vielleicht schon weitergekommen ist, der schon mal ein bisschen höher war. Und er begleitet jetzt die andere Person. So hat Gott sich das gedacht. So hat Gott sich das gedacht, was Jüngerschaft ist. Ich zeige das einmal exemplarisch von einer Bibelstelle. 1. Thessalonicher 2, die Verse 8 bis 12. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde zu Thessalonicher. Es ist sehr interessant, dass er Jüngerschaft mit der ganzen Gemeinde gemacht hat. Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkünden, sondern auch unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch lieb gewonnen. Seht ihr? Es ist genau das, was Jesus im Missionsbefehl gesagt hat. Nicht einfach nur lernen, verkündigen, evangelisieren, sondern wir hatten euch so lieb, dass ihr in unser Leben hinein durftet. Leben teilen, lieb gewinnen, Vorbild sein, Mutter und Vater werden, ermahnen und ermutigen, das sind alles Begriffe, die Paulus in diesem Zusammenhang erwähnt. Ich habe die Textstelle nicht ganz vorgelesen. ich lese nochmal weiter, Entschuldigung. Ihr erinnert euch doch sicher daran, liebe Brüder und Schwestern, wie sehr wir uns geplagt und abgemüht haben, als wir euch Gottes rettende Botschaft verkündet haben, wir Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt gearbeitet, um niemanden zu Schulden zu kommen. Ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe, wie ein Vater seine Kinder habe ich jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja beschworen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt, denn er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Die Begriffe, die hier auftauchen, sind Leben teilen, Liebgewinn, Vorbild sein, Mutter und Vater werden, ermahnen und ermutigen. Das sind alles Begriffe, die Paulus im Zusammenhang mit Jüngerschaft erwähnt. Und jetzt stell dir mal diese junge Gemeinde vor, aus der Apostelgeschichte wissen wir, diese Gemeinde, sie war sehr jung. Sie war vielleicht 3-4 Jahre alt, als Paulus diesen Brief schreibt. Eine junge Gemeinde und Paulus hat schon so viel rein investiert. Aber wie hat er das gemacht? Paulus hat nicht gedacht einfach, oh Mann, jetzt habe ich eine neue Gemeinde gegründet, wer kümmert sich jetzt um die, muss ich das wieder machen? Zweimal lesen wir, dass er Liebe erwähnt. Liebe ist sein Motiv. Aus Liebe zu diesen Menschen. Aus Liebe zu diesen Menschen. Jüngerschaft geschieht aus Liebe zu anderen. Aus Liebe zu anderen. Und das müssen wir verstehen. Und ich will dich bitten, wenn du merkst einfach, wow, irgendwie habe ich das nicht, bete darum. Jesus kann dir das geben. Jesus kann dir das geben, er kann dir diese Liebe zu anderen geben. Davon bin ich so überzeugt. Schaut mal, was er in Vers 9 sagt. Als wir euch Gottes rettende Botschaft verkündeten, haben wir Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt gearbeitet, um niemanden von euch zur Last zu fallen. Dieser Punkt bewegt mich irgendwie. Paulus bringt Opfer für diese Gemeinde. Er stellt seinen Lebensrhythmus sogar um. Er sagt, ich arbeite nachts, um Tag für euch da zu sein. Jüngerschaft zu leben bedeutet, Opfer für meinen Nächsten zu bringen. Und es ist wirklich so. Das ist nicht einfach so. Jüngerschaft ist nicht einfach nur etwas, wo wir jetzt, okay, das machen wir irgendwie, sondern es ist Opfer bringen. Wir müssen Opfer bringen, um Jünger hervorzubringen. Ich habe mich diese Frage bei der Vorbereitung gestellt und sie hat mich echt getroffen. Leute, ich sage das hier so leicht, aber was bin ich bereit zu opfern für den Glauben der anderen? Oft ist es so bei mir am Tag, ich studiere Theologie, wie kann meine Beziehung zu Jesus noch höher werden, noch ein höheres Level erreichen? Und was Paulus hier macht, er investiert in andere. Er opfert sich selbst, damit andere davon was haben. Und ich bin dankbar dafür, dass Leute das in meinem Leben getan haben, sich für mich geopfert haben. Zeit, Energie, Kraft, Ressourcen. Ihr kennt das Prinzip in der Bibel, der Same muss sterben, damit er Frucht bringt. Genauso ist es aber bei Jüngerschaft. Wir müssen immer weniger werden und es ist so, das hat auch mit meinen Wünschen, meinen Zielen und Vorstellungen zu tun. Es wird Sachen geben, die ich leider zurückstellen muss. Aber es lohnt sich, weil es kein Opfer für Gottes Reich gibt, das Gott nicht außer Acht lassen wird. Aus dem Text geht noch eine Sache hervor. Jüngerschaft bedeutet, Vers 11, Vater und Mutter für jemanden zu werden und zu sein. Paulus sagt, wie ein Vater bin ich für euch geworden. Ich beobachte, dass es gibt heutzutage so viel Coachings, so viel Kurse. Wie werde ich Leader? How to manage a church? Es gibt so viel. Es ist heute einfacher, ein Organisator, Manager oder Leader zu sein, als ein geistlicher Vater oder eine Mutter zu werden. Ein Vorbild, das sich opfert, das sich investiert für andere und in andere, eigene Wünsche und Ziele zurückstellt, um anderen zu dienen. Und im Grunde genommen ist das Jüngerschaft. Ich lade Menschen ein, mit mir zusammen zu sein. Und nicht nur mit mir, sondern in meinen Alltag mit Gott. Ich lade die Menschen einfach ein. Genau das hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Er war mit ihnen unterwegs, hat mit ihnen gegessen, wurde mit ihnen eingeladen. Das ist Jüngerschaft. Das ist Jüngerschaft. Was ist das Ziel von Jüngerschaft? Kolosser 1, 28 gibt uns dieses Ziel. Jüngerschaft will zu Jesus bringen. Diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Was ist das Ziel von Jüngerschaft? Das Ziel ist, dass mein Nächster mehr in die Schablone von Jesus reinpasst. Stellt euch vor, wie ein Bildhauer, der da eine Figur hat und ein Vorbild hat und er versucht, dieses Bild immer mehr zu meißeln, um es in dieses Bild zu bringen. Genau das ist Jüngerschaft. Nur, dass es hier so ist, dass nicht nur der Jünger verändert wird, sondern auch der, der ihn bejüngert. Zum Schluss will ich noch ein paar praktische Hinweise mitgeben. Vielleicht denkst du einfach, okay, das ist alles schön und gut, was du jetzt erzählt hast. Ich verstehe, dass wir das brauchen. Aber wie fange ich damit an? Und im Grunde genommen ist es einfacher, als es klingt. 3 Schritte, wie wir damit anfangen können. Erstmal ist es wichtig, und da will ich dich echt ermutigen, dass du es heute tust, dass du es vielleicht nach dem Gottesdienst tust. Bete dafür, dass Gott dir jemanden zeigt, jemanden dir aufs Herz legt. Wenn du Jesus fragst, welchen Mensch legst du mir aufs Herz, bin ich überzeugt, dass Jesus dir einen Menschen aufs Herz legen wird. Mit wem hast du öfters mal zu tun? Wo sind vielleicht gleiche Interessen? Welche Person wohnt vielleicht in der Nähe bei dir? Und ich kann mir vorstellen, dass der Einwand kommt, okay, aber ich bin schon zu alt dafür. Oder kann ich das überhaupt noch machen? Ich glaube, in gewisser Weise ist es schon schwieriger, aber ich glaube, es kann ganz natürlich entstehen. Durch beispielsweise Enkelkinder, die da sind und die man prägt. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass meine Oma, also wirklich nicht so das theologische Wissen und so hatte, aber sie hat mich geprägt. Sie hat mich einfach geprägt, wie sie ihre Beziehung mit Jesus lebt. Gibt es Jugendliche vielleicht hier in der Gemeinde, die du besonders auf dem Herzen hast? Weißt du was, lad sie doch mal ein. Lad sie vielleicht mal zum Essen einfach nach dem Sonntag ein. Und frag mal, wie geht's dir? Vielleicht entsteht ja was dadurch. Hast du vielleicht einen ungläubigen Freund oder Arbeitskollegen, mit dem du sowieso schon ein gemeinsames Hobby hast oder Sport machst oder so? Dann legt Gott dir diesen Menschen aufs Herz. Fang vielleicht mal an, bete dafür, dass du den Mut hast, ihn vielleicht zu fragen, wollen wir mal zusammen Bibel lesen? Es ist so wichtig, dass wir uns von Gott Menschen auf unser Herz legen lassen. Dass wir unseren Glauben nicht nur für uns leben, für uns behalten. Eine zweite Sache ist, triff dich mit dieser Person regelmäßig. Es ist besser, statt länger sich zu treffen, sich regelmäßiger zu treffen. Und regelmäßig heißt jetzt nicht jeden Tag, sondern vielleicht einmal in der Woche, vielleicht einmal in 2 Wochen, vielleicht sonntags nach dem Gottesdienst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Sport machen zusammen. Spazieren gehen, Pizza essen, zusammen kochen, was Kreatives machen, ein Hobby ausüben. Nimm dir Leute in deinen Kalender rein, die dir reinpassen. Na? Du musst jetzt auch nicht deinen ganzen Kalender umwerfen, sondern da, wo es dir vielleicht passt. Und wenn dein Kalender so voll ist, dass da gar nicht mehr was reinpasst, dann glaube ich, haben wir unsere Prioritäten falsch gesetzt. Wenn ich nicht mehr Zeit habe, mich um andere Menschen kümmern zu können oder mit jemand anderes Bibel zu lesen, dann glaube ich, muss ich vielleicht meinen Kalender auch mal ein bisschen umstrukturieren. Die dritte Sache ist, baue eine Beziehung und geistliche Verbindung auf. Versuch einfach mal, dein Gegenüber zu fragen, wie es ihm geht, wo er im Glauben steht, wo er Hilfe braucht, wo er Gebet braucht. Ich kann euch sagen, dass es mehr eigentlich gar nicht ist. Da entsteht automatisch, wenn wir füreinander beten, entsteht immer Beziehung, entsteht immer eine spirituelle Verbindung. Bau eine Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens auf. Es kann auch heißen, dass man selbst über Fehler redet, vielleicht über Situationen, wo man falsch gehandelt hat, jemand warnen vor Entscheidungen, die er trifft. All das umfasst Jüngerschaft. Und vielleicht jetzt für die Jüngeren, es ist auch eine Sache, wenn du jemand bist, der sich vielleicht einen Mentor wünscht und keinen hat, weißt du was, dann geh auf jemanden zu. Dann sei so mutig. Dann bete auch Gott darum, dass er dir einfach einen Menschen zeigt oder dir jemanden gibt. Und versuch, jemanden zu haben. Mir hat damals mal jemand gesagt, und ich glaube, das ist ein guter Ratschlag, such dir die heiligsten Männer Gottes, kann man auch auf Frauen beziehen, und mach sie dir zu deinen Freunden. Such dir die heiligsten Männer Gottes und mach sie dir zu deinen Freunden. Weil mit denen du Zeit verbringst, die werden dich auch prägen. Die Leute, die sich über Jesus freuen, die gerne über Jesus reden, deren Herz für Evangelisation, Mission, Jüngerschaft haben, ich kann dir sagen, wenn du mit diesen Leuten zu tun hast, dann wird es dich auch entflammen. Und wenn da überhaupt niemand ist, den du gerade siehst, dann will ich dich ermutigen, bete zu Gott, dass er dir einfach jemanden an die Seite stellt. Vielleicht, wenn du auch gar nicht den Mut hast, kannst du zu Jesus beten: Jesus, ich habe nicht den Mut. Ich habe nicht den Mut, zur Person X oder Y hinzugehen, aber du kannst mir dabei helfen. Du kannst mir dabei helfen. Ich hoffe sehr, dass euch diese Predigt irgendwie ermutigt hat, irgendwie die Notwendigkeit gezeigt hat und irgendwo herausgefordert hat auch. Ich glaube, Gottes Wort will uns herausfordern, uns mal ein bisschen aus unserer Komfortzone auch locken. Und das habe ich immer wieder bei mir gemerkt. Wenn ich Schritte gehe, dass Gott meinen Gehorsam segnet, dass er mir hilft dabei. Ich schließe mit einem Vers, der so zentral eigentlich das, die Frucht von Jüngerschaft zeigt. In 2. Timotheus 2, die Verse, der Vers 2, dort schreibt Paulus an Timotheus, das ist so sein letzter Brief und was das Letzte, was er nochmal seinen Jüngern mitgibt. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Möge Gott uns dabei helfen, jünger zu werden und zu machen. Amen. Ich würde sagen, wir können gerne zum Abschluss beten. Wer offen ist, kann gerne beten und dann würde ich noch abschließen mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir auch, dass du uns hilfst, dass du uns einfach hilfst, dass wir deinen Beistand erwarten dürfen und wir bitten dich einfach, dass du unsere Herzen offen machst, dass du uns jetzt Menschen aufs Herz legst, dass du uns einfach hilfst, dem nachzukommen, Jesus, für deine Gemeinde zu sorgen, dein Reich mitzubauen. Danke Gott, dass du bei uns bist, dass du uns helfen kannst und dass du uns dazu ermutigen willst. Ich bitte dich, dass das als Frucht in unseren Herzen Samen trägt und dass wir anfangen, unseren Nächsten durch deine Augen zu sehen, Jesus. Amen.